Also ich glaube, das ist schon ein bisschen dreist, was wir jetzt hier heute machen. Sandy und ich haben uns jetzt also längere Zeit nicht gesehen, okay, das ist klar, weil Audi Dome, Easy Credit BBL Finalturnier, da ist der Xandi nicht vor Ort.
Nee,
aber wir haben uns auch so gut wie nicht gesprochen.
Ja, heute ist wirklich spektakulär.
Also das ist wirklich Blindflug so ein bisschen.
Extrem, also selbst für unsere Verhältnisse.
Absolut.
Alles vogelwild.
Guten Tag in die Runde. Das soll sein. Guten Tag. Genau. Und dann machen wir auch gar nicht lang rum. Also bevor wir uns jetzt hier irgendwas ganz Wildes am Anfang überlegen, wir haben Bergfest. Heute ist der Dienstag, der 16. Juni. Und das ist der Tag, ja, wo es nur ein Spiel gibt.
Spiel um Platz 9.
Beim Finalturnier zwischen Rasta Vechta und den Hakro Merlins Crailsheim. Ich glaube, ich würde meine Lieblingspizza verwetten, dass Crailsheim das Haus hoch gewinnt. Aber
das Crailsheim das Haus
hoch gewinnt. Ja, Vechta hat gestern erst gespielt und die haben gestern ausgesehen, als hätten sie die Sahara einmal vor und zurück überquert. Also, keine Ahnung. Aber gut, das mag ja auch alles wieder anders ausgehen, als man sich das vorgestellt hat. Das ist ja auch so ein bisschen das kleine Motto dieses Turniers. Ohne wieder auf ein Filmzitat zurückgreifen zu wollen, aber.
Life is like what?
Life is like a BBL Final Tournament. Ja, okay. Das, ich was ich noch gar nicht von dir gehört habe, Xandi,
ob ich
ist.
Ich wirklich aufnehme. Ja, ich tue es. Sehr schön. Toll. Ja, bitte.
Wie gefällt dir eigentlich das Turnier?
Es gefällt mir gut. Es ist sehr gut.
Es ist sehr gut. Also was gefällt dir besonders gut?
dass Basketball gespielt wird, das gefällt mir wirklich hervorragend. Ich bin teilweise überrascht, ob der hohen Intensität und des Levels oft. Oh, jetzt schreibt der Oxy gerade.
Oh, der Oxy, das ist einer unserer Embedded-Leute im Hotel.
Ah ja, ich sehe schon, weil unser Gesprächsgast ist gerade involviert mit Oxy im Hotel.
Ja.
Es wird Carsten Tadder sein und ich kriege gerade ein Bild, wie Sascha Bandermann mit Rashid Malbasic an diesem Basketballautomaten steht und KT09, wie wir sagen, steht daneben und checkt.
Die machen irgendeine Art Challenge für das Hotel-Update, jeden Tag ab 13 Uhr bei magentasport.de abrufbar.
Wow. Du bist so ein Promo-Profi.
Lass mich parallel einen Tweet schreiben, dass ich das nochmal direkt mit verpackt bekomme.
Von deinem riesigen Privataccount.
Ja, es ist mein Privataccount, genau. Obwohl ich ganz kurz davor bin, ihn zu löschen.
Ach du, das, nee. Ja,
doch.
Nee.
Ich habe auf Social Media sowas von überhaupt gar keinen Bock mehr.
Mir wurde zugetragen, denn auch ich habe ja meine Quellen, dass du im Sportradio 360 das Thema auch hattest.
Ja, das ist korrekt. Das ist ein sehr langjähriger Podcast bereits, den ich am Anfang mal mitgestaltet habe, vom werten Kollegen Jens Huber. Und da ging es auch darum, eben über Anonymität im Internet und Anonymität in Social Media. Und ich habe unseren Geschäftsführer der Easy Credit BBL, Herrn Dr. Stefan Holz, in Schutz genommen, all dieweil er nach seiner nicht ganz glücklichen Äußerung vor dem Turnierbeginn doch so unfassbaren Shitstorm über sich ergehen lassen musste, der dann eben, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Schon auch berechtigt.
Ja, aber es geht ja dann irgendwann, wenn es an das Persönliche geht und dass man als absoluten Scheißhaufen bezeichnet wird oder noch schlimmere Dinge, das geht einfach nicht. Also ich bin für ein ganz klarer Verfechter für Klarnamen im Internet, wenn du eine Meinung äußerst.
Mhm,
okay. Anonymität, finde ich, ist in Social Media. Ich meine, du siehst ja, was dabei rumkommt. Das Einzige, was man erkennt, ist, dass der Mensch ein Haufen Scheiße ist. Das ist das, was man sieht durch die Anonymisierung. Jeder glaubt, seinen Haufen dort legen zu müssen, weil er weiß, ich werde hier nicht erkannt. Das ist das, was ich erkenne.
Komplett anonyme, ja. Aber manchmal schützt selbst die schützt ein Klarname, so, dass ich es rauskriege, auch nicht vor sehr, sehr seltsamen Äußerungen. Also ganz ausmerzen kann man das Problem nicht durch Klarnamen.
Naja, aber du weißt dann in jedem Fall, wer was gesagt hat. Oder wer was liked.
Anzeigen rausschicken.
Aber gut, das ist, wie gesagt, das ist ein Thema für eine andere Plattform, würde ich sagen. Denn dieses Finalturnier macht uns allen viel Freude. Also wir, die jeden Tag in der Halle sind, das ist, es vergeht irgendwie wie im Flug. Also es kommt zumindest bei mir, und ich denke, ich spreche da auch für alle Kollegen, zwar schon ein Gefühl auf, dass das alles ganz schön ein Ritt ist, aber es ist auch spannend. Es ist nach wie vor interessant, dieser Wettbewerb. Es ist nach wie vor mit vielen Geschichten verbunden. Und es ist besser, es gemacht zu haben und immer noch zu machen, als es nicht hätten durchführen gekönnt haben sollten, würden sollen.
So, bevor ich es vergesse, du wirst deinen Twitter-Account bitte nicht löschen. Wir brauchen deinen moralischen Kompass und das Regulativ, das du uns da anbietest, über deinen großen, riesigen, privaten Twitter-Channel.
Du,
also bitte nicht löschen.
Ich aber dieser ironische Unterton, der macht mich schon wieder fertig.
Wieso?
Der riesige private, ich habe nicht so viele Follower, dass man das, ich bin ein...
Nicht so viel wie Buschi.
Okay. Bevor wir zu unserem Gesprächsgast kommen, vielleicht noch mal ganz kurz ein Mini-Überblick über das, was auf uns zukommen wird oder eine Mini-Einschätzung über die Viertelfinalspiele, die ja ab morgen dann beginnen.
Die beginnen ab morgen. Ein ganz, ganz, ganz kurzer Blick zurück, Körni. Was war deine größte Überraschung des Turniers bisher? Positiv wie negativ?
Die größte Überraschung an sich, und die würde ich weder mit dem Attribut oder Adjektiv positiv wie negativ umschreiben wollen. Die größte Überraschung ist für mich, dass tatsächlich das Nichtvorhandensein eines Teams beim FC Bayern München. Also darüber, wo wir die gesamte reguläre Saison spekuliert haben, insbesondere bei den Auftritten in der Euroleague, dass die da irgendwie als Team nicht funktionieren. Das haben wir uns ja immer so ein bisschen irgendwie gedacht. Aber die individuelle Klasse der Spieler hat ja auch vieles gerade in der BBL übertüncht. Aber tatsächlich funktioniert diese Mannschaft als Team nicht. Und dass man das nach diesen doch sehr wenigen Spielen so erkennt, das überrascht mich. Es ist für mich irre, wie man das gerade gegen Oldenburg sehen konnte, aber auch zum Turniereinstieg erkennen konnte. Und die Aussage von Lucic nach dem Spiel gegen Oldenburg, leicht verklausuliert, ja, geht ja auch in die Richtung.
Probably.
Ja, probably. Die positive Überraschung, ja, so wie du es gesagt hast, dass die Mannschaft ein hohes Maß an Intensität zeigen auf dem Feld. Ich glaube, dass die einfach wissen, dass sie gesehen werden. Da spielen viele eben auch, um sich zu zeigen. Negativ, ich weiß es gar nicht. Also, dass die Fans nicht da sind, dass das alles in einer leeren Halle stattfindet, ist natürlich eine negative Geschichte. Die Fans fehlen logischerweise. Aber das würde ich ja nicht als negativ beschreiben, weil das war ja klar, dass das so sein wird. Insofern finde ich in der Halle und das Turnier an sich und das, was auch im Hotel stattfindet, eher nichts großartig Negatives. Also es gibt so Kleinigkeiten natürlich, jetzt diese Doping-Geschichte, dass da plötzlich zwei von der NADA stehen und diese Bubble.
Als Externe die Bubble sprengen.
Die Bubble sprengen. Das war zwar dem Hygienekonzept bewusst, dass das passieren wird, aber natürlich kann ich die Bedenken der Spieler da komplett nachvollziehen, die sagen, ich begebe mich hier in dreiwöchige Quarantäne. Und plötzlich steht da einer von der NADA vor mir, schaut mir beim Pinkeln zu und will, dass ich ihm direkt das Reagenzglas in die Hand drücke, weil das ist die Vorschrift. Die Übergabe muss ja im Sichtfeld des NADA-Beauftragten erfolgen. Er ist dann natürlich mit einer Maske da und hat auch einen gewissen Abstand, aber da muss ich zugeben, das hat mich auch etwas irritiert, diese, wenn man so will, leicht unsensible Vorgehensweise der NADA in dem Fall.
Ja, vor allem, wenn man auf andere Nationen blickt, wie es da gehandhabt wird und die sperren sich da, kasernieren sich ein, drei Wochen, das ist jetzt auch nicht unbekannt, denn ich meine, ich bin kein Doping-Experte, aber es hat mich schon auch überrascht. Also, und gefühlt ist immer Nils Giffey involviert irgendwie, dass sie entweder 6 Uhr morgens bei ihm klingeln während der Saison, kurz vor einem Euroleague-Spiel oder jetzt schon wieder, also ja.
Die machen das eben so, weil sie die Nationalspieler dann direkt mit überprüft haben. Die kämen nie auf die Idee, jetzt einen Ami zu testen hier während des Turniers, sondern sie machen das in Kombination mit Nationalmannschaftsanwärtern. Warum dann Michael Kessens getestet wurde? Wahrscheinlich haben sie gesehen, der hat drei Nationalitäten, der wird schon irgendwie irgendjemanden spielen. Keine Ahnung. Gut, wir haben unseren ersten Gesprächsgast gleich in der Leitung. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Monster-Dreh da schon beendet ist im Hotel. Bist du da mit denen live ein bisschen verbunden?
Also anscheinend ist er schon hochgegangen. Habe ich gerade gefragt, ob sie hoffentlich nicht den Dreh unterbrochen haben für uns. Wir fragen doch gleich mal direkt selber nach bei einer der wirklich positiven Überraschungen des Turniers auch, den EW Baskets Oldenburg, weil der Sieg gegen die Bayern, den hatten jetzt nicht viele auf dem Zettel.
Ja, und es gibt ja auch noch ein ganz neues Gerücht rund um unseren Gesprächsgast. Das werden wir natürlich auch noch im Laufe des Gesprächs.
Ich weiß, worauf du ansprichst.
Hallo. Carsten?
Hi. Hier ist der Michael, hier ist der Xandi. Du bist direkt bei uns auf dem Mischpult, dem Podcast. Grüß dich.
Hi, hallo.
Passt es dir?
Servus.
Ja, alles gut, alles perfekt.
Wunderbar. Ganz lieben Dank für deine Zeit, Carsten. Ja, du hast gerade ja wohl noch mit unseren Kollegen irgendeine witzige Challenge gemacht im Hotel. War sie wirklich witzig oder was ist da passiert? Was habt ihr gemacht?
Mit Sascha habe ich gerade eine kleine Challenge gemacht. Wir haben eine Runde gedartet, eine Runde Tischtennis gespielt und eine Runde am Buzzerbeater geworfen. Und ich musste mich leider geschlagen haben. Durch seine Dart-Erfahrung hat er mich da ganz schnell platt gemacht.
Der Sascha ist ein totaler Wettkämpfer, das kann ich dir mal direkt sagen. Also der kann vieles relativ gut und der beißt sich da auch echt rein.
Ja, glaube ich. Nee, bei Dart spiel ich einfach auch viel zu selten. Beim Tischtennis, ich lag schon sehr deutlich hinten, ich glaube 10-5. Bin dann auch auf 10-9 rangekommen und dann habe ich einen Fehler gemacht.
Ist dadurch, dass
beim Buzzerbeater habe ich ihn glücklicherweise dann am Ende noch abgezogen.
Ja. Ist denn dadurch das gerade neu gewonnene Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen die Münchner stark beeinträchtigt worden jetzt durch diese Niederlage?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist natürlich jetzt noch eine gute Abwechslung, einfach mal ein bisschen andere Sachen im Kopf zu haben, weil dadurch, dass du doch viel Zeit im Hotel verbringst und in den Hallen beim Training mit den Spielen, ist es auch mal wichtig, einfach mal ein bisschen andere Dinge in den Kopf zu bekommen, ein bisschen Abwechslung zu haben und da kommt es dann ganz gelegen auch mal.
Mhm. Dieser Sieg gegen Bayern, über den wir natürlich reden wollen, das war ja irgendwie ein kurioses Spiel. Also die Bayern lagen irgendwann mit 9 Punkten vorne und dann sind die quasi irgendwie weggebrochen. Wie habt ihr das erlebt, dass da bei denen plötzlich, wurde da anders gespielt? Habt ihr irgendwas gemerkt oder habt ihr selber plötzlich auch nochmal besser gespielt? Wie hast du das erlebt, diese Wende in diesem Spiel?
Ich muss sagen, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass wir jetzt mit 9 Punkten hinten gelegen waren, weil ich hatte das Gefühl, wir haben unseren Stiefel einfach weitergespielt, haben dann vielleicht in der Phase unseren Druck in der Verteidigung ein bisschen erhöht, wo dann München leichtsinnige Ballverluste hatte, mit Ball ins Aus geworfen, aufs Knie gedrippelt, wo wir dann auch mal unser Spiel haben schnell machen können und aus dem Transition scoren konnten. Und so haben wir dann unseren Rhythmus einfach in der Offensive gefunden, um weiter zu punkten und Bayern ist dann halt komplett ins Strauchen gekommen.
Mhm. Ja, vor allem nach dem dritten Viertel auch. Also da dachte ich schon, okay, jetzt wird's richtig tough. Da gab es ja diesen kleinen Lauf von München und dann sofort den Lauf von euch. Das war eigentlich das Beeindruckende, glaube ich, weil München natürlich extrem gefährlich ist, wenn sie da einmal diese Führung haben. Also das... Ja gut, du hast gerade gesagt, ihr habt es gar nicht so wahrgenommen, dass ihr so hinten wart, weil als Zuschauer war es eigentlich ganz anders gefühlt. Also Körni, bei dir auch in dem Fall, dass du dachtest, so Anfang drittes Viertel war das, glaube ich.
Ja genau, wir sind schlecht aus der Halbzeit gekommen, haben da, glaube ich, gleich Ballverluste gehabt und den Ball weggeworfen, waren in der Defensive nicht konstant gestanden. Aber ja, dann, wir haben dann den Turning-Punkt gefunden. Ich denke, es hat uns auch, was uns in dem Spiel extrem geholfen hat, war einfach die Emotionen, die dann auch von der Bank gekommen sind. Der Teamzusammenhalt, was wir in den Spielen davor nicht geschafft hatten, haben wir in dem Spiel einfach geschafft. Und es hat mich positiv gestimmt, jetzt dann auch für die Zukunft, also die Spiele, die jetzt in der Zukunft kommen.
Ja, da gab es einen großen Unterschied. Also die Bayern, da gab es wenig Unterstützung von der Bank. Das wurde ja dann auch noch danach thematisiert. Bei euch in den Spielen zuvor wenig Unterstützung von der Bank. Es soll da ja so eine kleine Gesprächsrunde gegeben haben bei euch nach dem Crailsheim-Spiel, um euch nochmal so ein bisschen wachzurütteln. Ist das so richtig?
Ja, genau. Wir haben im Prinzip uns dann als Mannschaft nochmal komplett zusammengesetzt und haben uns dann auf uns selber fokussiert und haben uns gesagt, was wir denn ändern müssen im Vergleich zu den Spielen davor. Ich denke, der Höhepunkt der ganzen Geschichte war das Spiel gegen Crailsheim, wo einfach sehr emotionslos war und wir als Mannschaft nicht so zusammengestanden waren, wie wir es von uns kennen. Und dann haben wir uns als Spiel auch zusammengesetzt und gesagt, hey Leute, so kann es nicht laufen, an was das denn liegt. Und ich denke, es ist ganz einfach zu sagen, dass wir, wie ich gesagt habe, die Emotionen nicht da waren, der eine nicht für den anderen gekämpft hat, die Hustle-Plays nicht da waren, die du einfach brauchst. Dass, wenn du eben diese kurze Vorbereitung auf dieses Turnier hast und nicht 100% fit bist und oder nicht den Rhythmus hast, den du bräuchtest, da dann über Kampf halt einfach ins Spiel kommst. Und das hatten wir in den Spielen davor nicht und das haben wir dann in dem Meeting thematisiert und dann konnten wir es dann im Spiel gegen die Bayern umsetzen.
Man hat uns auch erzählt, also zumindest haben wir es gehört, dass man bei dem Meeting euch sozusagen auch ein Schriftstück hingelegt hat, wo man sich sozusagen schriftlich committen musste, jetzt endlich in diesem Turnier Gas zu geben. Ist das korrekt?
Ja, im Prinzip hat nicht jeder einen einzelnen Zettel vorgelegt bekommen, sondern wir haben im Prinzip unser Motto an eine Tafel geschrieben und jeder hat seinen Namen dazu geschrieben, dass er sich 100% für die Mannschaft einsetzt. Im Prinzip symbolisch dafür, dass wir als Mannschaft zusammenstehen wollen, füreinander kämpfen wollen, um halt da im Turnier besser zu spielen. Es war jetzt kein offizielles Schreiben von den EW Baskets, sondern einfach nur ein symbolisches Zeichen, dass wir uns als Mannschaft oder der eine für den anderen einsetzen soll und 100% involviert ist und für die Mannschaft kämpfen soll.
Wie ist dieses Motto? Wie heißt das?
Ja, im Prinzip 100% involviert in die ganze Geschichte. Also so war das dargestanden.
Ja, genau. 100% involved in all the final shit here in Munich. Ja,
also es war jetzt kein, wie vielleicht viele dachten, offizielles Schreiben vom Verein ausgestellt, sondern eher in diesen symbolischen Sachen, was man sich als Spieler 100% für die Mannschaft, für das Team einbringt.
Und dann schlägt man direkt die Bayern. Also das scheint ja dann zum einen funktioniert zu haben und zum anderen ist tatsächlich dieser Support, ich meine, jetzt bist du schon so ein wirklich ein alter Hase und hast schon alles gesehen, dass so ein Support von der Bank wirklich auch hilft, wenn die Fans nicht da sind.
Ja, natürlich. Ich meine, jetzt ist es natürlich umso wichtiger, dass wir als Mannschaft uns gegenseitig positiv stimmen und anfeuern. Weil unsere Fans im Prinzip auch nicht da sind, die da fehlen. Und ich sehe es halt einfach so, wenn es bei einem Spieler, der keinen Offensivrhythmus hat oder nicht ganz fit ist, aber committet sich 100% der Mannschaft gegenüber mit Anfeuern von der Bank, Hustle-Plays zeigen, dann erkennt der Mitspieler auch sofort, ja, okay, der setzt sich für uns ein, auf den kann ich zählen, mich verlassen und dann rutscht man dann als Mannschaft nochmal ein Stück enger zusammen.
Wenn du auch mal ein Fazit ziehen würdest jetzt nach diesem Spiel, nach dieser Gruppenphase, wo es eben darum geht, Spiele ohne Zuschauer, da haben wir uns ja alle gefragt vor, wie wird das sein, wie wird es im Fernsehen sein? Okay, im Fernsehen sieht es eigentlich ganz okay aus. Dadurch, dass man, wie eben gerade besprochen, die Bank regelmäßig hört, kriegt man ja eigentlich auch relativ viel mit. Also als TV-Zuschauer ist es spannend. Wie ist es denn als Spieler? Weil ihr könnt ja auch viel besser kommunizieren. Wie hat sich das eingegroovt auf dem Feld?
Also ich denke, wir vermissen natürlich die Zuschauer, allein die Stimmung und die Emotionen, die dann in der Halle sind. Aber ich denke, ab einem bestimmten Zeitpunkt blendest du die ganze Sache einfach aus, dass keine Zuschauer da sind, weil es dann halt einfach auch mit den Emotionen von der Bank kommt und wie du sagst, die Kommunikation einfacher ist und besser ist und du schaffst es dann irgendwie vom Kopf her, das so, dich auf dieses Spiel zu fokussieren, dass es dir gar nicht so groß auffällt, dass keine Zuschauer da sind.
Okay. Deine bisherige Leistung, wir haben im Vorgespräch, Xandi hat es erwähnt, doch musst du eigentlich recht zufrieden mit sein, oder? Das ist doch eigentlich eine gute Form. Wenn du das jetzt vergleichst, es hieß, dass ihr als etwas ältere Mannschaft vielleicht doch mehr Anlaufzeit braucht, weil man allein schon biologisch als etwas älterer Mensch mehr Zeit braucht, um wieder fitnessmäßig in die Gänge zu kommen. Hast du das Gefühl, dass du einer derjenigen bist, der ja momentan in einer besonders guten Verfassung dastehst?
Ja, vielleicht macht es auch dadurch die alte Reife aus, dass ich zu mir gesagt habe, ich höre nicht auf zu trainieren in der Corona-Pause, sondern ich habe im Prinzip mich probiert, weiterhin fit zu halten, habe regelmäßig, Sprinteinheiten auch gemacht und wenn die Halle verfügbar war, Individualtraining gemacht, wo vielleicht der ein oder andere dann nicht so viel gemacht hat, weil ich war immer positiv davon überzeugt, dass die Saison weitergeht, dass irgendwie in irgendeinem Format es weitergehen wird, weil ja im Prinzip noch kein offizielles Statement da war, dass die Saison abgesagt wird. Und ich denke, es kommt mir jetzt gerade zugute, dass ich im Prinzip mich da fit gehalten habe, viel an meinen Schwächen auch ein bisschen gearbeitet hat, ein bisschen mit meinem Wurf gestruggelt, der sich jetzt viel besser anfühlt. Und wenn ich dann natürlich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir als Mannschaft erfolgreich spielen, dann stimmt mich das klar positiv.
Ja, so wie unser Experte Alex Vogel es bei einem Spiel gesagt hat, der Tada, der kann momentan richtig heiß laufen. Das ist natürlich ein schönes Statement für dich. Ja, die Sache ist die, dass jetzt das Viertelfinale ansteht und das ist natürlich ein besonders schicker Gegner für dich, oder? Ihr spielt gegen Bamberg. Wie würdest du das einschätzen, wenn du die bisherige Leistung der Bamberger gesehen hast und eure dagegen stellst? Wo siehst du Vorteile, wo siehst du eventuell Vorteile für Bamberg?
Also ich sag mal so, von unserer Seite her müssen wir natürlich unsere Mismatch nutzen und ich denke, da haben wir wieder Vorteile unterm Korb. Und natürlich mit Rashid, einem dominanten Sender, und Nathan Boost, der momentan auf einer guten Welle liegt, hilft uns da unterm Korb extrem gut. Die Vorteil von Bamberg ist natürlich die Athletik. Viele Athleten in der Mannschaft, die schnell, wenn du Ballverlust hast, natürlich ganz schnell nach vorne spielen. Haben mit Crawford einen ganz gefährlichen Spieler, der in jeden Lagen treffen kann, wilde Würfe treffen kann. Und ich denke, den geht es für uns auf jeden Fall zu kontrollieren.
Moment. Nicht den Plural verwenden.
Ja, Carsten. Ich wollte auch gerade sagen.
Den solltest doch du kontrollieren wahrscheinlich, oder?
Ja, natürlich. Ja, im Endeffekt muss ich gucken, auf wen der Coach mich ansetzt. Als wir damals in Oldenburg gegen Bamberg gespielt haben, hatte ich ja die Aufgabe, das Spiel von Bamberg im Prinzip auf der Aufbauposition kaputt zu machen, das mir ganz gut gelungen ist. Also denke ich, wird es auf die Matchups Lee und Crawford hinauslaufen, die für mich da stehen. Ja, und wenn wir die kontrollieren und die mehr oder weniger in Halbfeld-Offense zwingen, ich denke, da haben wir dann auf jeden Fall gute Chancen, weil ich denke, Bamberg hat momentan so ein bisschen Schwierigkeiten, den Ball laufen zu lassen, weil es halt viele Jungs haben, die gerne dribbeln. Mhm. Und ich denke, wenn wir das schaffen, die ins Halbfeld-Spiel zu schaffen, wo sie das Spiel organisieren müssen, dann sehe ich dann auf jeden Fall unsere Vorteile.
Ich muss schon sagen, auf das Duell freue ich mich auf jeden Fall, egal wer ihn von euch verteidigt. Aber Jordan Crawford, rein als Basketballfan zu sehen, phasenweise, was der kreieren kann und wie beweglich und schnell und welchen Speed er immer noch hat. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber da gab es ein paar Situationen, wo ich mir dachte, ja, okay, puh, das ist für BBL jetzt schon ein ganz eigenes Level. Also, wie genau hast du ihn schon gesehen?
Na, ich habe mir halt jetzt dann hier im Hotel ein paar Spiele angeguckt, wo Bamberg gespielt hat. Ich habe mir natürlich das erste Spiel gegen Alba angeguckt, ja, wo Bamberg einen guten Basketball gespielt hat, aber dann habe ich halt natürlich auch die Kehrtwende gesehen, wo sie nicht so gut gespielt haben. Und ja klar, ich meine, er ist extrem schnell, hat eine gute Körperkontrolle, auch wenn er zum Korb geht, hat ein feines Händchen und ich denke, wir müssen es natürlich ich, aber auch als Mannschaft, wenn er ins Pick and Roll geht, schaffen, ihn zu stoppen, dass er den Ball wieder hergeben muss und dass vielleicht andere einfach öfters den Ball in der Hand haben.
Ich stelle mir das ja ganz spannend vor, wenn man momentan ja über mehrere Tage mit diesen Teams, gegen die man dann spielt, sozusagen im gleichen Hotel ist und man läuft sich da ständig über den Weg. Das wäre doch auch eine ideale Gelegenheit, schon mal so ein bisschen Trash-Talk zu machen, wenn man sich so im Aufzug trifft und zu Crawford zu sagen, ah, du bist auf dem Weg nach oben, du hast deine Defense im Hotelzimmer vergessen, oder Jordan?
Ja, ich meine, das könnte man mit Sicherheit machen, aber ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ dafür, der irgendwie im Vordergrund oder im Voraus da schon irgendwelche Sprüche klopft, sondern ich lasse es dann lieber auf dem Feld, zeige ich dann lieber, wo die Qualität ist oder was ich ihm wegnehmen möchte. Aber ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen gibt. Es gab damals, glaube ich, so eine Liste, wer der beste Trash-Talker der Liga ist. Vielleicht ist der ja hier. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt.
Hakim Vargas, das war, glaube ich, in dieser Liste sehr weit oben. Der ist ja noch im Hotel.
Der ist noch da, ja. Aber zu uns hat er bis jetzt noch nichts gesagt, weil wir noch nicht gegen Frankfurt gespielt haben. Müsste ich mal die anderen Jungs fragen. Mhm. Aber ja, ich meine, es ist natürlich auch eine coole Sache, mal so die Jungs wieder hier im Hotel rumlaufen zu sehen, mit dem einen oder anderen ein bisschen zu quatschen, den man natürlich aus den Jahren in der BBL kennt. Aber zum Trash-Talk wurde das bis jetzt noch nicht genutzt.
Aber Carsten, apropos Aufzug, mir ist zu Ohren gekommen, dass da plötzlich dieses Maskottchen namens Ellie Hoop im Aufzug stand. Weißt du da mehr?
Ist mir auch begegnet. Nee, da kann ich nichts zu sagen.
Okay.
Er stand dann auf einmal im Aufzug und das Lustige ist, er sah schon sehr real aus. Eine ganz lustige Aktion wäre eigentlich, wenn sie jetzt mal wirklich jemand in das Kostüm stecken würde, weil dann keiner damit rechnet, dass er sich auf einmal anfängt zu bewegen.
Ja.
Das wäre eine coole Prank-Geschichte, aber ja, nee, ich kann dazu nicht sagen, wie der im Aufzug gelandet ist.
Okay, ich kann nur einen kleinen Spoiler abgeben an dieser Stelle. Es gibt ein bisschen Bewegtbildmaterial im Zusammenhang mit dem Maskottchen im Aufzug und da habe ich schon ein bisschen was gesehen okay. Und es ist sehr lustig.
sehr gut, ja.
Ja. Ja, nochmal zu den nächsten beiden Spielen, muss man ja sagen. Wie gefällt dir denn nicht dieser Modus? Hin-Rückspiel, Punkte werden aufaddiert.
Ja, gute Frage.
Hast du schon verarbeitet?
Viel diskutiert.
Wie wird das für euch sein als Spieler?
Ich glaube, es ist mal ein interessanter Modus. Ich meine, den Modus kennt man ja so ein bisschen aus der Champions League. Da wird es ja in den Playoffs im Prinzip auch so gehandhabt. Aber wie gesagt, finde es einen interessanten Modus, weil im Prinzip jede Aktion zählt. Man muss da wirklich 40 Minuten konzentriert spielen bis zum Schluss, weil dann jeder Punkt natürlich am Ende dazugerechnet wird. Mhm. Von daher denke ich, wird das eine spannende Angelegenheit innerhalb von, was ich glaube, 48 Stunden, zweimal die gleiche Mannschaft zu spielen.
Mhm.
Das ist eine spannende Geschichte. Mal schauen, was dabei rauskommt.
Interessant, dass du dich schon mit dem Champions-League-Modus beschäftigst. Carsten, gehst du davon aus, im nächsten Jahr bei einem Champions-League-Team zu spielen?
Das kann ich dir überhaupt noch nicht sagen. Mhm. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wo ich nächstes Jahr spielen werde. Ich denke, momentan hat jeder Verein Probleme, da irgendwie mit irgendjemandem zu sprechen. Ich bin zwar im regen Austausch mit meinem Agenten, aber momentan ist es immer noch sehr still, was die Kaderplanung bei den Vereinen angeht. Deswegen muss ich mich da noch ein bisschen gedulden.
Aber woher hat denn die früher mal beste Zeitschrift der Welt, Big, hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt, du gehst zu Bamberg. Wo kommt das denn dann her?
Ja, das weiß ich nicht. Mich verbindet natürlich jeder mit Bamberg und meine Familie ist auch gerade wieder in Bamberg, weil wir auch den Sommer dort immer verbringen. Aber wo dann das Gerücht herkommt, dass ich nächstes Jahr in Bamberg spielen sollte, da müsste man die Kollegen von der Big mal fragen.
Was irgendwie auch ganz seltsam ist, und da versuche ich die ganze Zeit eine Stellungnahme von eurem Verein zu bekommen, dass die Baskets Oldenburg nicht in der Liste der Eurocup-Mannschaften für die kommende Saison auftauchen, auch nicht in der Liste der Champions-League-Mannschaften. Was ist denn da passiert? Hast du irgendeine Info bekommen?
Nee, da kann ich im Prinzip auch noch nichts zu sagen. Ich denke, es liegt alles daran, dass im Prinzip auch die Kader und die nächste Saisonplanung bei Oldenburg noch nicht wirklich aussteht und daher noch keine Infos fließen können. Mhm. Aber ich denke, da bin ich der falsche Ansprechpartner dafür, woran das liegen kann. Ich denke, da müsste man sich an die Vereinsleitung wenden.
Versuchen wir natürlich auch noch in irgendeiner Form hinzubekommen.
Ja.
Also Oldenburg nicht international wäre seltsam, halten wir mal das fest. Das hatten wir wann? Vor 2 Jahren?
Da hatte die zwei Jahre, im zweiten Jahr.
Genau.
Ja. War auch mal spaßig, muss ich sagen, weil ich ja die Jahre davor immer international gespielt hatte und ich da dann viel Zeit für meine Familie hatte. Der Nachteil war natürlich, dass wir viel trainiert haben und weniger gespielt haben. Aber ich meine, uns hat es in dem Jahr natürlich auch geholfen, weil wir uns dann echt lange auf einen Gegner vorbereiten konnten in der Saison. Waren immer gut eingestellt gewesen und ich denke, es hat sich dann auch im Saisonverlauf gezeigt, dass es natürlich auch in der Hinsicht ein Vorteil ist, nicht zu spielen. Aber wir Spieler spielen natürlich am liebsten mal Spiele, anstatt viel zu trainieren.
Mhm.
Von daher, ja. Aber mal gucken, wie der Verein sich entscheidet. Man muss dann die Meinung schon akzeptieren von denen.
Ja. Ist schon ungewohnt, oder? So ein Sommer mit fast brachliegender Tätigkeit auf dem Spielermarkt, Planungen der Vereine. Wie hart trifft dich das persönlich, diese, ich sag mal übertrieben gesprochen, Existenzangst? Oder denkst du dir, das wird sich schon alles irgendwie ergeben?
Also ich denke, es sich schon irgendwie ergeben wird nach einer Zeit. Ich meine, da hat natürlich jeder gerade die Probleme dafür, dass die Vereine ein bisschen kämpfen, wie es ausschaut her vom Budget und alles. Und ich denke, das muss man als Spieler auch ein bisschen akzeptieren, weil wir stecken ja alle oder sitzen alle in demselben Boot. Und ich denke, wenn wir nicht die Geduld haben, die Vereine ein bisschen oder den Verein Zeit zu lassen, dann weiß nicht. Wäre, denke ich, nicht fair von Spielerseite aus. aber gut. Ich meine, man muss sich jetzt einfach ein bisschen gedulden und gucken, was dabei rauskommt.
Ja. Obwohl sich bei dir ja auch so ein bisschen was verschoben hat, wenn ich mir so deinen Instagram-Account anschaue. Du bist ja ein richtiges Familientier geworden, seitdem der Kurze da ist, oder? Kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Ich meine, der ist mein Ein und Alles. Gerade jetzt auch in der Corona-Phase habe ich viel Zeit mit ihm verbracht, weil er im Prinzip keinen Kindergarten hatte und jeden Tag zu Hause war. Aber ich genieße es einfach, die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, weil die Familie im Prinzip auch mich unterstützt bei allen Belangen. Meine Frau war nie negativ gestimmt über das Turnier her und da möchte ich natürlich meiner Familie auch was zurückgeben. Deswegen verbringe ich da extrem viel Zeit und bin ja ein totaler Familienmensch geworden.
Ja, umso härter wahrscheinlich diese Phase. Aber es ist ja von allen Seiten zu hören, Spieler haben sich so richtig reingegroovt in dieses Turnier und auch in diese besondere Hotelsituation. Wenn du jetzt alles mal aufsaugst an anderen Stimmen, die du schon gehört hast oder diskutiert hast mit anderen Spielern, ist es tatsächlich so, dass man jetzt vielleicht noch so ein bisschen mehr Competitiveness hat als noch zu Beginn des Turniers, dass man jetzt wirklich will, siegen will, dabei sein will?
Ja, definitiv. Ich meine, am Anfang sind natürlich viele sehr kritisch hier reingegangen und waren da nicht von überzeugt von dem ganzen Konzept. Aber ich denke, hier ist alles echt top organisiert. Wir kriegen Abwechslung beim Essen, ist ein bisschen Entertainment geboten, wie gesagt, sich auch auszutauschen mit den anderen Spielern oder auch mal mit den anderen Trainern. Und ich denke, auch auf dem Feld merkt man auch einfach, dass jeder Lust hat zu spielen. Und dass da schon ein hohes Niveau herrscht, unabhängig davon, wie weit oder wie fit die Spieler sind oder wie hoch die Qualität ist. Aber ich denke, dass auf jeden Fall der Wettbewerb jetzt nochmal richtig Fahrt aufnehmen wird. Es stehen ja einige gute Partien an und ich denke, da darf sich der deutsche Basketball auf jeden Fall drauf freuen.
Auf jeden Fall. Und wir sehen ja auch immer, wenn die Kollegen aus dem Ü-Wagen ins Hotel schalten, dass da unten in der Lobby relativ viel los ist. Also ich könnte mir vorstellen, gestern bei Alba gegen Lubo, dass das euch auch einfach interessiert, wie das Spiel läuft. Wie kann man sich das denn vorstellen? Weil man sieht manchmal so ein bisschen, dass sich die Gruppen vermischen, auch in dieser Lobby. Das heißt, ihr schaut da gemeinsam teilweise mit anderen Teams, wird dann fachgesimpelt oder wie kann man sich das vorstellen? Wie tief geht das dann, dass es sich da vermischt in dieser Lobby?
Ja, ich meine, man kann schon fast wie eine große WG bezeichnen, wie ja schon ein paar Mal in den Medien gesagt wurde. Also man sitzt dann unten zusammen, man spielt untereinander ein bisschen Karten, weil man sich auch dann ja von früheren Mannschaften vielleicht ja schon kennt, schaut die Spiele zusammen an, trinken Kaffee zusammen, weil es passiert halt nicht alle Tage, dass man die Jungs wirklich so oft um sich herum hat, weil ich war ja auch oft gefragt, ob man noch Kontakt zu dem und dem hat und während der Saison ist es natürlich immer schwierig, weil jeder so ein bisschen natürlich sein Business hat mit Training und Spielen und Auswärtsfahrten, dann hat er seine eigene Familie und jetzt hat man einfach die Zeit dazu, sich einfach auch mal zu treffen, mal länger ein bisschen zu quatschen und ist eine ganz angenehme Sache.
Carsten, eine Sache würde ich am Ende doch noch aufklären wollen. Wenn ich da ab und zu am Hotel vorbeifahre, es liegt ja relativ nah an einer Hauptverkehrsstraße, dann steht da oft so ein Lastwagen vom Durstexpress davor. Also was ist das? Wird da so oft bestellt oder sowas? Was ist denn da los?
Ja, anscheinend. Ich muss sagen, ich habe da noch nicht bestellt. Aber ja, anscheinend haben die Jungs nicht mehr so viel Lust auf Wasser und haben dann
nur Softdrinks.
Keine Lust, jetzt sich auch die Hotelpreise da zu gönnen und dann bestellen sie sich halt einfach was zu trinken über diesen sogenannten Durstexpress. Ja. Ist ja okay. Ich meine, nach einer Zeit brauchen wir auch einfach ein bisschen Abwechslung. Ich glaube, der eine oder andere hat sich auch mittlerweile schon mal was zum Essen bestellt. Mhm. Oder wenn bei Rewe was anfällt, ist auch mal eine Rewe-Lieferung gekommen, wenn irgendwelche Artikel ausgegangen sind, weil wir natürlich nicht so unsmart sind und dann ins Hotel in Rewe laufen, ohne Maske.
Ja, wie so manche Fußballtrainer.
Der besagte Fußballtrainer. Ja.
Also, du hast doch genügend Handcreme im Hotel auf jeden Fall.
Ja, genau. Also da, von daher denke ich, ist es schon in Ordnung, dass da sich der eine oder andere auch mal was anderes bestellt, weil du einfach auch ein bisschen Abwechslung danach brauchst.
Ja. Ja, so ein bisschen feiern auch mal nach so einem Bayern-Sieg oder sowas, ne? Das ist ja auch völlig normal, oder?
Ja, genau. Ich meine, es gab es bei uns dann auch, dass wir uns dann abends auch in die Lobby gesetzt haben und ein Bierchen getrunken haben. Von daher ist es schon akzeptabel, weil wir sind ja im Prinzip auch nur Menschen, die auch gerne mal was feiern wollen.
Genau. Absolut.
Von daher.
Man kommt ja auch nicht so häufig vor.
Jeder machen. Ja. Eben.
Ja, dann freuen wir uns auf das Viertelfinale.
Eine letzte Frage noch, Carsten. Weil wir natürlich auch das berühmte Thema BBL Hairstyles hatten im Zuge dieses Turniers. Jetzt hat einer deiner lieben Mannschaftskollegen, er spielt auf der Position 5, hat uns ja auch so ein bisschen überrascht mit seinem Hairstyle. Das ging ja so weit, dass die Schiris ihm eine Perücke geschickt haben. Aber ganz offen gefragt, wie siehst du Rashids Haare aktuell?
Ah, ich meine, Rashid macht ja immer ein bisschen sein eigenes Ding. Er meint immer damit, mich ein bisschen provozieren zu müssen, weil ich durch mein fortgeschrittenes Alter schon ein paar Haare verloren habe, vielleicht auch aufgrund seiner Taten, hat er mir das eine oder andere Haar schon gekostet, weil er sein Haar noch so voll ist und hin und her. Auf jeden Fall hat er sich dann halt für das Turnier wieder eine andere Frisur überlegt. Aber wie gesagt, jeder Mensch ist seins, jeder soll sein Ding machen und Rashid ist natürlich auch für jedes Späßchen zu haben, auch wegen dieser Perücke.
Von steht daher ihm auch soll gut,
Rashid, ja? Ja, stand ihm gut, aber es ist eine Gewohnheitssache.
Steht es ihm besser als seine richtigen Haare, ist die Frage. Aber
das müsste man vielleicht mal als Umfrage machen.
Stimmt,
lustig,
ja.
Aber ja, Rashid ist halt sein Charakter und er macht halt gerne ein bisschen lustige Sachen. Von daher, ja, ich würde die Haare nicht so schneiden, wenn ihr das noch wissen wollt, aber er kann das gerne so machen.
Das war die Aussage, so, alles klar. Schöne Grüße.
Gut, Carsten, dann sagen wir lieben Dank. Alles Gute für die weiteren Partien, die da anstehen. Das kann ja noch jetzt, also jetzt geht's ja so richtig knackig erst los, wenn man es genau nimmt. Bin sehr gespannt auf den weiteren Verlauf, egal von welchem Team. Ja, und wünschen dir für die Zeit danach alles Gute, auf dass der Spielermarkt dir einen unfassbar guten Vertrag präsentiert, wo immer das auch sein mag.
Alles klar, ich bedanke mich.
Gute Zeit, Carsten.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Mach's gut, ciao.
Ciao. Ja, müsste man eigentlich mal noch einmal näher recherchieren, wo dies. Also wenn die vormals beste Zeitschrift der Welt solche Gerüchte in die Welt setzt, so ein bisschen was dran ist ja dann doch immer wieder mal.
Naja, wenn Carsten sagt, dass er in Kontakt ist mit seinem Agenten und der Agent einfach nur seine Arbeit macht und natürlich wahrscheinlich kommuniziert mit Vereinen, hey, wie ist es denn bei euch, auch jetzt in dieser speziellen Situation, wie weit wollt ihr und könnt ihr denn schon planen? Du, keine Ahnung, vielleicht ist dann mal was geleakt.
Was mich ja wirklich überrascht hat, keiner verpflichtet irgendjemanden und der MBC, der jetzt auch ja natürlich wahrscheinlich nicht den größten, das Ding, das größte Budget zur Planung zur Verfügung hat, hat mal eben den Topscorer der polnischen Liga verpflichtet.
Das hat mich auch überrascht, ja.
Also da muss ich sagen, nichts passiert und dann so ein Move, der jetzt auf den ersten Blick richtig stark aussieht und halt auch mit ein bisschen Geld unterfüttert sein wird.
Sie haben nicht das größte Budget.
Nee. Ja, da nochmal vielleicht nachhaken. Wir werden vielleicht nochmal irgendwann etwas näher darauf eingehen müssen, wie die aktuellen Planungen der Mannschaften sind für die kommende Saison. Also das, was man so ein bisschen raushört, ist, dass die Liga da natürlich versucht, den Mannschaften auch ein klein wenig entgegenzukommen, was die Budgetierung angeht fürs nächste Jahr. Also vielleicht mit etwas weicheren Kriterien zu arbeiten, ohne dass man jetzt komplett schiefe Bilanzen akzeptieren würde. Aber das ist sicherlich ein Thema, was über den Sommer nochmal sehr, sehr heiß diskutiert werden wird, weil tatsächlich die Finanzierung der kommenden Saison bei den Teams, das ist ein extrem schwieriges Thema.
Absolut, absolut. Aber trotzdem bleiben wir jetzt mal fürs Erste in der Bubble drin. Können mir sind noch so viele Themen eingefallen,
okay,
die ich mit dir jetzt abhandeln möchte.
Mal gesehen, ob da der Überraschungsanrufkandidat drin auftaucht.
Schon daran habe ich jetzt überhaupt gar nicht mehr gedacht. Ja. Aber auch das ist deine Agenda. Hast du wieder mal Bock auf Trivia? Ich hab eine Hörer-Trivia bekommen.
Okay.
Ja, von Tim aus Hannover.
Von Tim aus Hannover? Ich kenne sogar einen Tim. Ist es der Tim aus Hannover?
Ja.
Oh, Timmy! Also dann, wenn Timmy eine Trivia schickt, die du jetzt vortragen sollst, damit ich sie löse, wird sie wahrscheinlich für mich nicht lösbar sein. Aber ich bin sehr gespannt.
Schauen wir mal. Also es hat sich ja heute zugetragen, es war ja ein wilder Vormittag. Die BBL-Scouting-Chefetage hat ja nochmal ganz genau auf das Spiel Alba gegen Lubo geschaut. Luke Sigma hat sein Triple-Double im Nachhinein bekommen. Hast du das mitbekommen? Er hat seinen 10. Rebound gewertet bekommen.
Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, nee.
Hast du nicht mitbekommen? Okay, es ist relativ prominent auf einem Twitter-Kanal namens @AbteilungBB behandelt worden.
Ja.
Aber ja, muss man nicht kennen. Aber kann man folgen, also.
Okay, ja, gut. Aber ich hatte heute Luke Morgen einen Termin der anderen Art, aber ich werde das natürlich nachholen. Ja, okay, gut.
Luke Sigmar war der 12. Spieler, nee, es war das 12. Double-Double in der Easy Credit BBL-Geschichte. Nenne mir neben Luke Sigmar die anderen Spieler, die in der Easy Credit BBL Triple-Doubles verbuchen konnten.
Ja, Igor Perovic, Zach Wilting, Lou Campbell, Nick Weiler-Bepp, John Bryant, Dennis Wucherer.
ich habe dich so ablesen gesehen. Das zählt leider nicht.
Wieso hast du mich ablesen gesehen?
Weil du so krass runtergeschielt hast gerade. Aber gut. Ja, aber plus one for
also effort. Also die Trivia war so annonciert, dass ich nebenher wirklich ganz locker die BBL-Seite
öffnen konnte. Das war mein Fehler. An der Stelle muss ich Bezug nehmen auf die letzte Trivia, die ich dir irgendwann mal gestellt habe, wer der Lieblingsspieler von Johann Reuerkes wäre. Mhm. Und du wie aus der Pistole geschossen gesagt hast, Martin Hermansson. Das war jetzt ein ähnlicher Sprachduktus. Kann es
aber
sein?
Aber es war damals wirklich spontan. Und das schwöre ich dir so, wie ich es sage, da habe ich nichts gelesen.
Auf das Leben unserer Abdis.
Absolut. Wow. Auf den Twitter-Account Abteilung BB.
Ja, folgt dem.
Wirklich so. Also ich habe auch noch neulich mit einem Betreuer von Göttingen, der hatte den Podcast im Auto gehört. Er meinte, er hätte fast rechts ranfahren müssen, weil er so geschockt war. Aber ich lege meine Hand ins Feuer. Das war wirklich spontan.
Also dann wirklich nochmal großer Applaus. Weil wenn du aus das Leben der Abdis schwörst, dann...
Das Leben der Abdis, aber wenn ich sage, es stimmt, was ich sage, dann kann man mir das glauben in dem Fall. Mhm.
Mhm. Okay.
Das war schon, das war die Tim-Trivia?
Ja, das war die Tim-Trivia. Da lacht er, weil er schummeln konnte. Tim, sorry, dass ich sie so schlecht vorgetragen habe und ihm so viel Zeit gegeben habe, dass selbst Körny genügend Zeit hat.
Ja, weil ich wollte sie gar nicht. Ich hasse Schummeln beim Spielen. Also, das mag ich überhaupt gar nicht. Aber hier dachte ich mir, okay, weil ich ahnte, worauf es hinauslief. Ich hätte auch Wucherer gewusst.
Ja.
Ich hätte John Bryant gewusst.
Zach Whiting hätte ich nicht mal gewusst.
Aber Zach Whiting habe ich auch nicht. Nee. Ja, und Igor Perovic. Ja. Später Tübingens Trainer ja auch.
Absolut. Ja gut, das war der kleine Ausflug. Jetzt bleiben wir noch kurz im Turnier, bevor wir auf die Viertelfinalpaarungen schauen. Also das wäre mein Vorschlag, dass wir das noch machen, dass wir die schnell durchsteppen. Mhm. Ich könnte dir auch noch meinen Vorschlag zur Starting Five der Gruppenphase vortragen und du sagst mir, ob du zustimmst.
Okay.
Ja?
Let's go.
Point Guard Tyler Harvey.
Nein.
Das fängt gut an.
Peyton Siever,
trotzdem des Spiels gestern.
Ja, irgendwie.
Okay.
Ja.
Ist doch gut.
Ja. Aber Harvey natürlich, also nicht, dass ich jetzt dagegen wäre, aber wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich eher Siever nehmen. Aber Harvey, natürlich, klar, hat man schon fast wieder vergessen, wie gut er war. Schon so lange her.
Ja, gefühlt ja. Und der hatte großen Anteil an diesem faszinierenden Lauf,
absolut,
auf dem sie immer noch, dieser Welle, auf die sie immer noch reiten. Dann wird's tricky. Shooting Guard. Seba Herrera, Taco.
Ja, hat er ja gar nicht gespielt. Oder hat er es doch gespielt? Ich meine, er hat ja alle Positionen gespielt.
Aber ich würde ihn jetzt mal noch am ehesten auf die 2 stellen.
Was ist dann für dich Jordan Crawford?
Würdest du ihn in die Starting Five der Gruppenphase wählen?
Also er spielt nicht gut in der Verteidigung.
Ja.
Aber er ist der beste Offensivspieler bisher. Der 2.
Potenzial her, ja. Ich finde, man kann Tommy Kleppeis auf jeden Fall noch nennen, der ja auch viel 2 spielt.
Ja.
Also ich wollte halt so ein bisschen Kreisheim auch anerkennen.
Ja, also, aber ich meine, Taco hat ja im Wesentlichen die 1 gespielt oder die 3, die 2, er hat super gespielt. Also die Position muss man für ihn ja erfinden.
Ja,
dass er da irgendwie reingehört in die Starting 5, ja.
Trotz keines Sieges, aber trotzdem hat Kreisheim competed und das war schon bemerkenswert. Also das wäre so meine...
Absolut. Also er hat es auf jeden Fall verdient, da drin zu stehen, auf welcher Position auch immer. So kann man es vielleicht sagen.
Okay. Und auf jeden Fall Tommy Kleppers muss ich nennen als ist er dann Honorable Mention, weil er ist technisch gesehen ja auch ein Zweier, oder? Er kann 1-2, er kann beides.
Ein Combo-Guard. Er kann beides, ja. Er hat übrigens gestern einen Tweet geliked, wo drin steht, dass Tommy Kleppers ein Dauerkandidat wäre für den Titel Most Likeable Player.
Ja, ja, klar. Ja.
Meine Frage an dich, Xandi, gehört sich das für einen hochprofessionellen Sportler, so einen Tweet zu liken, dass er sich selber als Most Likeable Player sieht?
Vielleicht weiß er gar nicht, was MLP, weil es stand nur MLP, wenn ich es gesehen habe. Vielleicht dachte er auch, es heißt was anderes.
Okay, also ja.
Aber er hat ja selber gesagt, letzte Woche bei uns, also nachhören empfehle ich da direkt, weil das eine sehr kurzweilige Folge war mit ihm. Aber gut, I'm biased, because I'm same country from here as him. Aber da hat er auch gesagt, als Medienprofi müsste er jetzt sagen, nee, da stimmt er nicht zu, weil dann kommt er nicht mehr so sympathisch rüber. Ja, okay. Small Forward.
Small Forward, also ich tue mich auch immer mal so ein bisschen schwer.
Nick Weiler-Bepp.
Nick Weiler-Bepp. Ist das dann ein Small Forward? Ich meine, Weiler-Bepp ist ja eigentlich auch ein Shooting Guard.
Er ist auch ein Shooting Guard, aber bei Lubu spielt er auf der 3. 3 und 4 sogar.
Ja.
Also das ist ja bei Lubu, die sind ja auch sehr...
Das ist alles immer durcheinander, ne?
Das ist also, gut, die 4 und die 5 können wir schnell abschließen. Also 4 ist gesetzt, das ist Sigma, also gerade nach der Performance gestern.
Ja. Ja, was ist mit Wimbush?
Mit Wimbush.
Sigma hat ein gutes Spiel gemacht, Wimbush hat 3 gute Spiele gemacht.
Naja. Aber Sigma ist trotzdem, Sigma macht halt viele, ich bin so hin und her gerissen.
Wimbush hat gestern 30 Punkte gemacht.
Ich weiß, hat aber auch 1 mit 0.
Ich habe ja gesagt, er hat 3 von 4 gute Spiele gemacht, Sigma 1. Sigma hat 1 draußen gesessen, komplett. Just saying, Sandy, just saying, wenn du hier die Starting 5
Das ist ja eine Diskussionsgrundlage. Ich diskutiere doch gerne mit dir. Ich finde es gut, wenn du mir widersprichst, also nicht immer.
Ich werde dir auch auf der 5 widersprechen, weil ich da einfach gerade Bock zu habe.
Okay, dann such mal eine Alternative zu Rashid. Auf der 5. Shouts gehen raus an Wobo, der auch eine Superpartie oder Superpartien schon gemacht hat. Aber sorry, Rashid ist der beste Rashid Center der Liga.
Ja, das stimmt. Gut, hast du recht. Kann ich nicht widersprechen. Okay. Also ist so, ja.
Okay.
Ja, völlig richtig.
Also, wir halten fest, Tyler Harvey, Seba Herrera und oder Tommy Kleppers, Nick Weiler-Bepp, Luke Sigma, Rashid Marjanović. Auch von dir bestätigt jetzt.
Okay.
Okay,
ich bekomme gerade noch eine Nachricht.
Du musst mir eine andere 4 geben, sonst.
Eine andere 4?
Wimbush, sagst du. Okay, ja, ist Wimbush, okay. Ja, okay, alles klar. Gut, haben wir das. Mhm. Also, es wird in Kürze eine erscheinen auf den sozialen Kanälen von Magenta Sport, eine Starting Five. Ich weiß nicht, ob sie sich deckt, aber ich habe meinen Beitrag dazu geleistet und das war meine Einreichung.
Ja, hast du sehr gut gemacht. Es gibt noch einige Personal-Updates bekannt.
Oh, wow.
Denn es gibt An- und Abreisen aus dem BBL-Hotel.
Okay, das ist interessant.
Anreise.
News mit Michael Körner, okay.
Ja,
genau. Mach's mal so wie so ein News-Anchor.
Okay, wie macht er das?
München, Mosach.
Okay. Hier also die News von Abteilung Basketball. Was sagen die bei der Tagesschau? Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das deutsche Fernsehen mit Abteilung Basketball.
Wir machen so.
Guten Tag.
Und da musst du sagen, hier ist das der deutsche Podcast mit den Nachrichten oder so, okay? 3, 2, 1.
Guten Tag. Hier ist der Podcast-Abteilung Basketball mit den Nachrichten. München. Der Frankfurter Lamonte Jones hat das BBL-Hotel verlassen. Sein Einsatz im weiteren Verlauf des Turniers ist nach einem Pferdekuss mehr als unwahrscheinlich geworden. Und da er nicht wie andere Spieler verletzt auf der Bank sitzen und das Team anfeuern möchte, bekam er vom Verein die Genehmigung, das Team und das Hotel zu verlassen. München. Der Ulmer Youngster Zach Ensminger ist von Ratiopharm Ulm nachnominiert worden. Das war übrigens auch schon
gestern bekannt.
Das ist eine etwas ältere Nachricht, muss ich dazu sagen.
Das macht ja nichts. Tagesthemen machen auch manchmal News von gestern, Gutes von gestern. Das ist uns direkt okay. Rubrik innerhalb der ernsten Nachrichten. Und nun, Gutes von gestern. Genau.
Der Ulmer Youngster Christopher Krause musste aufgrund einer Verletzung das Team verlassen.
Okay.
Daher wurde der Sohn von NBA-Legende Chris Ensminger nachnominiert und nach zweimalig negativen Corona-Test darf er mittlerweile auch sein Hotelzimmer verlassen und zum Rest der Mannschaft stoßen.
Ich versuch so ein Stinger, weißt du, dazwischen zu machen, so ein Trenner.
Ach so, okay. Ja, mehr Nachrichten habe ich jetzt nicht.
Ah, okay. Du hast nichts,
also zumindest
was Exklusives noch aus dem Audi-Dom oder so. Komm, saug dir was aus den Fingern. Mach mal ein bisschen Boulevard.
Aus den Fingern saugen ist immer schwierig. Wir könnten ja noch mal jemanden anrufen, der mittendrin im Hotel ist.
Okay, das können wir auch machen.
Weil ich habe gehört, dass es eine besondere Verbindung geben soll zwischen Spielern und den Schiedsrichtern. Aha. Das heißt also, die Schiedsrichter sind ja auch im Hotel.
Mhm, ja.
Und dann kommuniziert man wohl, so wie zu hören ist, auch zwangsläufig mehr mit den Schiedsrichtern und über Szenen oder überhaupt über Gott und die Welt. Also das ist ja im normalen BBL-Alltag überhaupt nie der Fall. Spieler und Schiedsrichter sehen sich nicht.
Okay.
Und ich finde das eine interessante Dynamik. Jetzt wird man sagen, okay, ihr wollt doch wohl nicht im ernsten Schiri als Überraschungsanruf machen.
Beim Körner ist alles möglich.
Nee, das hat gar nichts mit mir zu tun.
Ah, okay.
Ich glaube, dass das was mit dem Schiri zu tun hat, den ich jetzt anrufen würde.
Mhm.
Denn, das sage ich mal direkt vorweg, er ist Abdi. Ja. Und ich habe schon ein paar Mal mit ihm erzählt und so. Und ich glaube, dass das derjenige ist, den kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Der findet alles super und der ist da total cool mit.
Deine Einschätzung. Ich weiß immer noch nicht, um wen es geht, weil ich habe natürlich eine journalistisch-kritische Distanz zu den Schiedsrichtern, im Gegensatz zu manchem Magenta-Sport-Kommentator.
Ja, die Distanz haben wir ja trotzdem.
Ah ja, die räumliche aber zumindest. Ja, alles gut.
Wir rufen jetzt mal Benjamin Barth an.
Okay.
Als Überraschungsanruf, seines Zeichens BBL-Schiedsrichter. Mhm. Ich muss zugeben, letzte Woche hatte ich ja schon so ein bisschen Pressure, wo ich dachte, okay, wir rufen Ravi an, ob der das so gut findet. Der war ja mega cool damit.
Ja, wir rufen jetzt einfach immer als Überraschungsanruf, wen im Hotel an.
Ja. Schiri als Überraschungsanruf ist nochmal eine Geschichte, wo ich, das ist natürlich jetzt nicht ganz sauber.
Ja, komm, jetzt druck nicht so lange. Jetzt ist eh schon erst spät.
Jetzt ist alles zu spät.
Ui.
Oh mein Gott, bin ich gespannt. Also, oder.
Barth, hallo?
Michael Körner, ja, hallo Benny.
Hi, Micha.
Du bist im Podcast Abteilung Basketball. Live dabei als Überraschungsanruf.
Oh nein, der Live-Überraschungsanruf. Oh. Hi, Micha. Alex auch da?
Ja, natürlich.
Klar, servus.
Sensationell. Servus, grüß dich. Hey. Wir kennen uns ja noch nicht persönlich.
Nein, das nicht. Ich habe gerade zu Körner gesagt, ich habe ja noch die journalistische Distanz zu euch, Refs, im Gegensatz zu manchen Magenta-Sportkommentatoren.
Ja gut, aber ich habe sie ja trotzdem. Aber ich habe mir gedacht, wenn man einen anrufen kann, der damit cool ist, dann bist du das.
Absolut. Und du hast mir ja auch schon ein Wort gegeben für dieses Turnier. Den schlechtesten Pfiff des Turniers.
Ja, genau.
Oh, welcher war das?
Wurde auch gehypt hier unter den Kollegen und Kolleginnen. Ist ja eine auch dabei. Und ich habe diesen Award. Ich hoffe, ihn noch abgeben zu können bis zum Ende des Turniers. Aber wenn nicht, ist auch was Cooles.
Ja. War das Sigma Crawford? Nee.
Nee.
Das war Philips von Ulm und der Sebastian von Kreisheim.
Genau. Ah, und ich habe das on air gesagt. Also ich habe erstmal gar nicht gesehen, dass du den gepfiffen, dass der Pfiff von dir kam. Ich habe wirklich on air gesagt, das war der schlechteste Call des Turniers.
Ja, war auch. Gar keine Frage, ich stehe dazu.
Ja, okay. Du hast mir dann darauf geantwortet, dass du damit auch einverstanden bist mit dieser sehr harschen Ausdrucksweise von mir. Da war ich schon mal etwas beruhigt. Ich dachte, okay, puh. Aber wir wollen natürlich wissen, Benny, ihr seid ja auch da mit im Hotel. ihr seht die Spieler den ganzen Tag und ist das jetzt eine andere Verbindung? Also spricht man jetzt mehr mit den Spielern oder wird man auch angesprochen und auf Szenen oder auf Pfiffe nochmal hingewiesen und entwickelt sich da so ein bisschen was als Beziehung zwischen euch da gerade?
Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also sehr, sehr positiv hier ist. Also nicht mit allen, das ist ja klar. Es gibt immer ein paar Leute, die sind weniger mit uns zusammen. Aber es gibt auch einige, die waren auch schon vorher zugänglicher bei den Spielen. Aber jetzt sieht man sich halt auch mal abseits des Spielfelds. Und auch oft und meistens ist es ja sogar so, dass wenn wir ein Spiel hatten, dass man dann gleich die Essenszeit nach dem Spiel mit den beiden Teams sowieso nochmal hat. Und dann wird am Buffet kurz darüber gesprochen. Ich habe mich für meinen Pfiff auch entschuldigt beim Kameraden Philips, der hat das auch angenommen und gelacht. Und dann war das Thema auch vom Tisch. Und aber man sieht sich, also mit den Spielern auf jeden Fall häufig. Es gibt da viele interessante und gute Kontakte. Wir spielen zusammen in dieser Gaming Zone ab und zu. Wir sitzen aber auch einfach nur da beim Fernsehgucken unten in der Lobby. Und da entwickelt sich auf jeden Fall so das ein oder andere Gespräch. Also gestern habe ich zum Beispiel mit Elias Harris das Spiel gesehen, Berlin gegen Ludwigsburg, und das war echt witzig. Also da ist eine super Chemie momentan. Also so eine Mischung wie Klassenfahrt auch manchmal,
sage ich. Also das haben wir auch vermutet, dass da irgendwie vor allen Dingen dann nach anderthalb Wochen es dann einen doch etwas besonderen Charakter bekommt. Wie wird das jetzt auf Schiedsrichterseite gehandhabt? Wechselt ihr euch irgendwie ab? Kommt da noch mal eine andere Crew oder seid ihr durchgehend dabei?
Nee, wir sind jetzt, also die Crew, die hier am Anfang eingecheckt hat, die ist jetzt noch bis nach den Viertelfinalspielen sind, bleiben wir gleich, und dann wird es einen Cut geben. Es werden einige von uns rausgehen, weil wir ja für die Halbfinals und Finals gar nicht mehr so viele Leute brauchen. Das ist aber so, wie es in den Playoffs normalerweise auch wäre. Also nach der normalen Saison werden ja dann Playoff-Kader wird dann bekannt gegeben, und dann je nach Runde wird dann noch mal ein bisschen aussortiert, und so wird es hier auch passieren.
Für euch Schiedsrichter, diese Geisterspiele, wir hatten das mal kurz mit Anne auch besprochen, mit Anne Panther. Die Situation stelle ich mir schon ein bisschen anders vor, weil ja die Reaktion des Publikums fehlt, also des Heimpublikums ja oft, dass man gnadenlos ausgepfiffen wird für einen Pfiff oder wie auch immer. Du bekommst ja auch viel mehr mit, was die Kommunikation angeht, also Spieler oder Trainerbank oder sowas. Wie ist das aus eurer Sicht? Ist das ungewohnt? Hat man sich schnell umgestellt an diese Tatsache, dass da keine Fans sind?
Also ich hatte so ein bisschen vor dem Turnier so ein bisschen Befürchtung, dass es so wird wie beim Fußball, wenn man die Übertragung sich anschaut und das sehr, sehr alles heilt, das ist alles sehr weitläufig und man hört viel, auch viel, was man nicht hören möchte. Und ich dachte, hatte so ein bisschen Befürchtung, dass es auch so ist. Aber bei uns beim Basketball ist es eigentlich anders geworden. Also klar fehlt der Ansporn des Ausgepfiffenwerdens, aber es ist eine interessante Atmosphäre, und ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir dachten, das wird schwierig, vielleicht sich durchbeißen, Konzentration und so. Aber im Nachgang jetzt ist es schon fast normal irgendwie. Und dadurch, dass man halt auch so ein bisschen mehr mitkriegt, ist das Ganze auch wieder recht spannend. Also was so in den Auszeiten gesagt wird, was im normalen laufenden Spiel gesagt wird. Ich find's spannend, und so der Riesenunterschied ist jetzt schon kaum noch zu spüren, finde ich.
Der Ansporn des Ausgepfiffens werden.
Na, ich wusste, dass du das jetzt aufnimmst. Ich habe es extra für dich gesagt, Micha.
Ja, aber da müssten wir schon eine kleine Erklärung dafür haben, oder? Das ist ein Ansporn, wenn man mal so ein bisschen die Halle gegen sich hat, so wie Olli Kahn früher sagte, wenn die Bananen fliegen, dann bin ich erst recht richtig gut im Tor. Ja.
Also ich glaube, dass jeder von uns, wenn der Druck steigt, auch durch eine Halle, dass jeder dann noch mehr versucht, die Bestleistung abzurufen. Und das ist Motivation. Also ich habe irgendwann mal in den USA so ein Schiedsrichter-T-Shirt gesehen, war so ein Schiedsrichter drauf, da stand, you gotta love it when they boo. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Wahlspruch, aber jeder von uns geht gerne in Hallen, wo die Stimmung etwas aufgeheizter, wo ein bisschen mehr los ist. Also das gehört für uns schon dazu. Und das ist auch so ein bisschen Ansporn, ist dort dann auch gut zu machen, sich davon nicht ablenken zu lassen, etc. Ja, also das gehört für uns schon dazu. Und da gibt es ja einige Hallen, wo auch die Post abgeht.
Ja, zum Thema Nervenkitzel, da bist du ja ein ganz ausgeschlafener Bursche. Können wir darüber sprechen, was du in deinem früheren Leben schon da so veranstaltet hast?
Nein, wenn du das schon so anteaserst, dann musst du darüber sprechen. Wie soll ich jetzt Nein sagen?
Ja, du kannst Nein sagen, wir können es rausschneiden, wir können sagen, was meinst du denn, deine frühere Karriere als Landschaftsgärtner? Nee, tatsächlich hast du ja...
Geschnitten wird schon mal gar nichts, Micha. Geschnitten wird schon mal gar nichts. Wenn ich was sage auf dem Spielfeld, kann ich doch auch nichts zurücknehmen.
Ja, das ist
der Spirit.
Das ist gut, ja. Na? Du hast tatsächlich in deinem früheren Leben was genau gemacht? Ich würde gerne, dass du das selber erzählst, was das war, bevor ich da irgendeinen Dreher reinbringe.
Du hast das mal gehört von mir und das hat dich einfach nicht mehr losgelassen.
Ja, aber es ist natürlich auch eine Geschichte, die kann einen nicht loslassen. Und jetzt Werbung.
Herrlich. Nein, also ich komme, jetzt fasse ich mal das ein bisschen weitläufiger erstmal und dann darfst du nachhaken. Ich komme aus dem Bereich der Rüstungsindustrie, also die großen Spielzeuge für große Jungs. Und habe mich da viel in im arabischen und asiatischen Raum umgetrieben als Vertriebler. Und habe dort ja Systeme, Waffensysteme an Regierungen verkauft, ja, also nicht an Privatpersonen, irgendwelche reichen Scheichs oder so, sondern tatsächlich ganz, ganz offiziell und immer im Rahmen der Legalität an Regierungen Waffen und Systeme verkauft, ja.
Aber genau. Vertriebler, also du hast so eine Art Köfferchen mit und dann ist da der neue F-15 so als 1:500 Modell drin und das schiebst du dann dem Verteidigungsminister hin und sagst hier, schau mal, was wir haben.
Also Flugzeuge nicht, weil 15 ist ja ein Flugzeug. Ne? Mhm. F steht immer für
Flugzeug.
Flugzeug. sondern ich habe eigentlich nur so bodengebundene Systeme verkaufen, die natürlich auch in die Luft schießen können. Und in der Tat haben wir natürlich auch Modelle, die man dann mal auf dem Schreibtisch eines Generals stehen lässt, damit er was zum Spielen hat. Aber im Prinzip auf der Ebene, ja, so Beschaffungsbehörde, Verteidigungsministerium, der Nutzer natürlich auch, dann meistens im Generalstab oder sowas, Vorführungen, Bildchen, Filme und wenn sie dann wollten, haben wir natürlich die Systeme auch eingeflogen und haben das Ganze mal getestet. So vor deren Augen. Also so ganz klassisch Vertrieb, nur das Produkt ist natürlich ein bisschen was anderes. Und das habe ich früher mal gemacht, bis vor 3 Jahren, also eine ganze lange Zeit.
Und dann aufgehört,
nur im arabischen Raum.
Weil ich
nicht mehr in dem Hamsterrad eines Großkonzerns sein wollte, sondern mich selbstständig gemacht habe und das Ganze heute nur noch beratend mache. Für beide Seiten dann aber, also nicht in demselben Projekt natürlich, aber entweder berate ich Beschaffungsbehörden oder ich berate Unternehmen, hauptsächlich aus Deutschland, wie sie in den jeweiligen Regionen dann ein bisschen was unter die Leute bringen. Mhm. Und der Michael hat es jetzt angesprochen mit Nervenkitzel, glaube ich, weil die Orte meintest, an denen ich war, oder?
Ja, oder auch diese Diskussionen, Verhandlungen, wie immer man das auch nennen mag, die man da führt. Ich meine, es ist ja auch eine moralisch etwas knifflige Geschichte, Waffen zu verkaufen, auch wenn es jetzt, sage ich mal, von einer offiziellen Firma ist, wie jetzt, keine Ahnung, ich kenne jetzt nur Rheinmetall oder sowas, aber es ist ja schon, dass man vielleicht nach Hause fliegt und denkt, okay, ich habe da jetzt gerade Waffen für 50 Millionen Euro vertickert und damit werden eventuell zigtausend Menschen umgebracht. Das heißt, wenn ich nicht wäre, gäbe es jemand anderen, aber man muss da ja schon auch ein bisschen tougher sein, oder nicht?
Ja, also dieses Thema ist so ein Schwarz-Weiß-Thema. Da gibt es noch nicht so das dazwischen. Ne? Jemand, dem man das erzählt, es gibt immer die eine Reaktion, ist so, wie kannst du nur und Moral etc. Und da sage ich dann halt einfach, ich mache nichts Illegales, weil ich kann eh nur das verkaufen, was unsere Bundesregierung auch erlaubt. Das ist Nummer eins so. Und in den Ländern, wo halt irgendwelche Menschenrechte gebrochen werden, im großen Stil leider, oder Kriege geführt werden, dann ist es sowieso kein Geschäft für mich. Also das geht einfach nicht. Das klappt nicht. Da stehe ich mit einem, also selbst wenn ich dort nur Verhandlungen führen würde oder anpreisen würde oder gar Sachen rüberschicke zum, was ich, technische Daten oder sowas, dann bin ich mit einem Fuß im Gefängnis und das ist, glaube ich, eine Sache, die brauche ich nicht. Auch wenn mir der offene Strafvollzug hier im Leonardo Royal Hotel ganz gut gefällt. und deswegen bin ich da schon in einer anderen Dimension unterwegs. Was am Ende genau gemacht wird, ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Ja? Also wenn man sich so ein bisschen so in der Welt auskennt und beobachtet, welche Länder wie wo irgendwas einkaufen und von welchen anderen großen Staaten unterstützt werden und wenn dann die Geschichte mal 5 Jahre weitergeschaut wird, dann kann sich das Blatt völlig wenden. Die Gefahr hat man immer. Mhm. Aber ich glaube, da, wo ich unterwegs war, war das alles einigermaßen im grünen Bereich geblieben.
Also und, du warst nie an dem
deswegen
Punkt,
kann ich das ganz gut auch mit mir
vereinbaren.
Ja.
Also du warst nie an dem Punkt, wo du dir gedacht hast, ja okay, das kann ich nicht mehr vereinbaren mit meinen Grundprinzipien.
Nee. Also das kann ich dir wirklich sagen, dass ich das ausschließen kann.
Ja. Für die Fans seid ihr Basketball-Schiedsrichter. Ja? Ja. Und ich habe das ja immer ganz gerne, dass ich ab und zu auch mal dazu sage, was ihr eigentlich von Beruf macht. Also bis jetzt auf Lotti, der ja Profi-Schiedsrichter ist, habt ihr ja alle normalen Beruf, so sage ich mal.
Ja.
Und bei jetzt dem Martin Martip zum Beispiel habe ich schon öfter mal erzählt, dass der eben Chirurg ist. Ja, also Arzt und der macht halt ganz wilde OPs und so. Weil ich immer denke, damit die Zuschauer auch mal so ein bisschen dahinter blicken, dass ihr nicht einfach nur Schiedsrichter seid, so nur in Anführungszeichen, dass ihr ein bisschen mehr Persönlichkeit noch nach außen habt. Ja? Ja, Hast du das Gefühl, wenn man jetzt erfährt, dass du jetzt solche doch eher ungewöhnlichen Geschichten gemacht hast, die viel Toughness verlangen und was Besonderes sind, dass das auch deinem Image zuträglich sein könnte, dass man vielleicht als aus Fansicht sagt, ja, aber das ist ja eigentlich, ja, der hat früher mit Waffen gehandelt, der hat schon was drauf, der Martip, der durchtrennt Rückenmark und bastelt das wieder zusammen und das sind schon gute Jungs. Also glaubst du, dass sowas helfen könnte in der Außendarstellung und so, wie die Fans euch wahrnehmen?
Also jetzt am konkreten Beispiel bei mir weiß ich gar nicht, ob das so zuträglich ist. Ich weiß aber, es gibt so ein paar Spieler in der Bundesliga, die kennen die Geschichte und ich hoffe, er hört zu. Der Basti Dorit, der spricht mich immer mit Lord of War an, also aus Spaß, wie der berühmte Kinofilm. Und ich glaube, das ist so, das trägt dazu bei, zu zeigen, dass wir doch irgendwie ja auch irgendwas noch machen außer diesem Basketball. Mhm. Also dass den Job, ich meine, definiert mich dieser Job völlig wahrscheinlich nicht, aber es gehört zu Benny Barth dazu und vielleicht auch ist es für den einen oder anderen eine sehr interessante Story. Ich kann aber auch genauso gut sagen, dass ich mal ein Date mit einer Frau hatte und als sie erfahren hat, was ich arbeite, hat die sofort den Tisch verlassen.
Ach komm.
Und ist gegangen. Also ja, ist kein Witz.
Hättest du mal die Waffengeschichte erzählt und nicht die vom BBL-Schiedsrichter.
Nee, BBL-Schiedsrichter erzähle ich nie, das funktioniert nirgends. Hat noch in keiner Disco oder Bar gezogen. Also auch auf Europapokal oder sowas. Schiedsrichter, das funktioniert nicht als Anmachtrick da.
Okay, also okay, wir haken ab, hast du auch schon versucht. Okay, gut, alles klar.
Alles Trial and Error, immer.
Und jetzt seid ihr, jetzt hockt ihr ja noch als Schiedsrichter aufeinander die ganze Zeit.
Ja.
Aber ihr seid ja schon ein relativ dicker Haufen, also ihr versteht euch ja eigentlich alle super untereinander, oder?
Ja, also das ist ja auch noch nie so gewesen, dass wir so lange miteinander zusammenhängen. Jetzt sind wir 11 Leute gerade das ist erstaunlicherweise, sage ich ganz ehrlich, verstehen wir uns alle sehr, sehr, sehr gut. Weil ich finde ja, wir Schiedsrichter sind alles so ein bisschen so Ego-Typen, weil sonst macht man so einen Job ja auch nicht. Mhm. Und wenn die aufeinander prallen und zusammensitzen, da kann das ja natürlich schon ein bisschen menscheln in beide Richtungen. Und ich finde aber, dass es richtig gut läuft. Wir schauen eigentlich fast jedes Spiel gemeinsam, wenn wir nicht pfeifen. Also sind ja immer 6 im Einsatz bisher gewesen. Die anderen schauen dann, wir haben hier so einen eigenen Besprechungsraum im 5. Stock, da schauen wir, beziehungsweise das haben wir am Anfang gemacht, jetzt mittlerweile mischen wir uns mehr und mehr dann auch unten in die Lobby unter die Spieler und schauen mit denen zusammen. Wir haben das am Anfang immer noch so ein bisschen getrennt, weil wir nicht wussten, wie es aufgenommen wird, aber mittlerweile schauen wir mit den Spielern zusammen und unter uns in der Gruppe ist es richtig gut. Und wir hatten heute, ist der erste Tag, wo wir mal alle gemeinsam Mittag essen konnten, weil sonst ist ja so ein bisschen Schichtbetrieb hier, sag ich mal. Die erste Crew geht früh Mittagessen, die zweite Crew geht spät essen. Heute haben wir nur ein Spiel und das ist auch ein spätes, deswegen haben wir alle zusammen Mittag gegessen und haben ausnahmsweise nicht das Hotelessen gehabt, sondern haben uns was zu essen bestellt. Und saßen jetzt in großer Runde gerade zusammen und haben den Superhelden des Turniers, Ravi Sharma, auch dazu eingeladen, weil der sehr viel für uns tut. Und hatten eine riesenspaßige Runde.
Oh. Ja, also
wir spielen übrigens auch oft Karten, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ich hörte davon. Mich erreichten schon diverse Nachrichten zu dem Thema.
Interessant. Also noch ein Grund mehr, aber noch erweitertes Spielgerät, nicht nur ein Set Karten.
Ein Kartenset reicht für das Spiel, was wir spielen, aus.
Ja, aber dann brauchst du noch andere Gegenstände dazu. Das meine ich.
Ach so aus Plastik
möglicherweise. Oder aus Keramik, wenn du ganz schön.
Keramik, die sind die schöneren.
Das sind die schöneren.
Ja, na gut, aber so viel Spielleitungsgebühr bekommen wir nicht, dass wir Keramik uns leisten können.
Aber Benni, wenn ihr da so viel zusammensitzt und ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, der Call des Turniers, jetzt unabhängig davon, was Körny in der Situation mit Phillips gesagt hat, aber natürlich war Jordan Crawford gegen Luke Sigma eine der Situationen bisher und da wurde super viel diskutiert und wir haben es auch bei uns auf dem Twitter-Kanal thematisiert. Wie siehst du es und was ist danach im Hotel passiert? Also ich kann mir auch vorstellen, dass ihr euch auch alle nicht ganz einig wart oder kann man sagen, definitiv offensiv faul?
Also es gab Diskussionen im Hotel. Also wir wurden vermehrt von Spielern, auch Trainern angesprochen, wie wir die Situation sehen. Unabhängig, ob wir jetzt die Schiedsrichter waren, die in dem Spiel waren. Ja. Und das war natürlich Thema bei unserer morgendlichen Runde. Wir haben immer jeden Morgen um 9 Uhr hier in der Runde die Schiedsrichter und dann ist Videoauswertung vom Vortrag mit unserem Beobachter, der hier ist auch, der hier auch einkasiniert ist, der Uli Sletz. Mhm. Und wir werten die Spiele aus und das machen wir sehr offen, also auch sehr kritisch. Und da war natürlich diese Szene, weil sie halt Gesprächsthema Nummer 1 war, wobei das zweite Spiel an dem Tag war. Es gab im ersten Spiel ja auch schon ein Thema, das war ja die Hacke, war sie nun auf der Linie oder nicht.
Ja, genau, nach Frankfurt.
Aber ja. Das war zufällig am selben Tag auch noch, also wir hatten genug zu sprechen. Und am Folgetag kam dann noch der schlechteste Pfiff des Turniers. Also das waren zwei aufregende Tage.
Lauf ist
aber
Lauf.
Aber sprechen wir mal über... Genau, ja, Lauf ist Lauf, genau. Aber sprechen wir über Sigma und Crawford. Und das Interessante war, nach mehrmaligem Videostudium hier, dass wir 11 Schiedsrichter eigentlich alle die gleiche Meinung hatten. Und zwar, dass es ein Offensivfoul tatsächlich ist. Von der anderen Seite haben wir oft die Frage gestellt bekommen, warum. Und waren auch in der Masse, ist es die andere Seite, sage ich mal, oder die Spieler und Trainer, die anderen Spielbeteiligten, die sagen, sind eher für Defensivfoul. Und wir blieben aber jetzt dabei, wobei wir das auch noch weiter in die Prüfung gegeben haben an andere Stellen. Mhm. Und zwar war es für uns das Thema, dass wir einfach sagen, Luke hat einmal eine legale Verteidigungsposition eingenommen und hat sie dann seitlich korrigiert. Und jetzt ist immer die Frage, wenn dann ein anderer Spieler dann da drauf läuft, dann muss der Kontakt auf der Vorderseite sein, sagt die Regel, oder Torso sagt die englische Regel. Mhm. Und jetzt ist da so ein bisschen so dieser Streit, ist damit gemeint, dass es genau mittig sein muss oder nicht. Und für uns war es halt ein bisschen seitlich verschoben, aber immer noch auf der Vorderseite. Und deswegen sagen wir, weil der Verteidiger nichts falsch macht, ist es ein Offense-Foul. Aber das ist nicht so hundertprozentig. Also das ist so, ich lasse mich darauf ein, dass das 70-80% Offense-Foul ist und der Rest Defense-Foul. Aber wenn wir das dann in der Realgeschwindigkeit im Spiel uns mal anschauen, also nicht mit Replay und allem drum und dran und verschiedenen super Kameraperspektiven, dann muss das schnell entschieden werden, weil da muss ein Pfiff hin. Ja. Und das waren in dem Fall waren es sogar 2 Schiedsrichter, die entschieden haben. Und die haben beide unisono wirklich schnell auf Offensivfoul entschieden. Und deswegen gehe ich da auch mit. Also ich hätte es zu 99% auch so entschieden. Ja, also das ist es halt. Ja, aber genau so eine Fälle sind ja interessant. Und wenn wir jetzt hier sind, dann wird darüber gesprochen, aber auf einem wirklich sehr konstruktiven Niveau. Also da ist ja keiner sauer oder irgendwas gewesen. Na klar, vielleicht an dem Abend noch die eine Mannschaft. Aber im Nachgang wird darüber viel gesprochen und auch diskutiert. Und das ist gut. Das kann uns nur helfen. Also einmal für den Basketball, aber auch in dem Miteinander. Und das ist das Besondere an diesem Turnier hier, finde ich gerade.
Ja, in jedem Fall einige Strömungen, die wirklich sehr, sehr spannend sind.
Ich habe noch eine Nachfrage, weil ich jetzt, ich habe es mir gerade nochmal rausgesucht. Das ist, dann schließen wir diese Szene ab. Dass Sigma das die unfair, Arme so runter.
Sorry. Ja, ist unfair, weil ich sie gerade nicht vor mir habe, aber okay.
sag. Dass Sigma die Arme gefühlt auch noch ein bisschen runter macht, das ist das, was mich so irritiert hat auch.
Aber betrifft er mit den Armen den Crawford?
Schon auch, ja.
Ja, also die Frage ist halt, wo ist der Kontakt zuerst? Ja, okay. Ist er auf der Brust? Mhm. Für mich geht vielleicht durch den Einschlag auf der Brust, gehen die Arme nach vorne. Wir haben ja oft diese Situation, dass auch ein Spieler den Kontakt sucht, gerade so im Postplay, sich reindreht in den Verteidiger, der kriegt den Schlag in den Bauch und dadurch beugt er sich dann nach vorne und wir sagen alle, der hat sich in den Zylinder vom anderen reingedreht. Also das ist echt schwierig. Es ist echt schwierig, vor allen Dingen in der schnellen Realzeit.
Das, würde ich sagen, ist der beste Nachsatz da überhaupt in der Realzeit. Mhm. Und das war auch mit dem Fuß auf der Linie. Das ist selbst genau in der 800-fachen Wiederholung nicht klar zu erkennen, wie heute auch im Pfiff der Woche aufgelöst wurde, ob da noch ein Blatt Papier zwischengepasst hätte, zwischen Ferse und Boden oder nicht.
Schaut's an Winfried Ginschler.
Also du musst ja auch genau in dem Winkel stehen, dass du es sehen kannst. Das ist also, es geht ja in dem ganzen Sport immer um Winkel und was ich was alles, wie wir sehen, aber auch wie die Spieler zueinander stehen. Das ist super tough. Also das Du kannst ja nur 50-50 da machen. Ne? Du kannst ja nur entweder pfeifst es oder du pfeifst es nicht.
Ja, genau.
Und dann musst du darauf hoffen oder du musst so stark sein, dass das Ding dann so durchgeht. Ja? Ja. Weil es kann ja auch genau andersrum sein und dann bist du der Depp der Nation und kriegst den Titel von Micha Körner.
Und das will was heißen. Benni, ganz, ganz lieben Dank. Absolut. Ich hoffe, wir haben die journalistische Distanz gewahrt.
Absolut. Ja? Absolut. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm.
Du weißt,
du kannst mit mir solche Sachen machen.
Genau. Gute Zeit und vor allen Dingen ganz, ganz liebe Grüße in die Schiri-Runde. Ihr macht einen riesen Job und
vielen Dank.
Zum Glück haben wir den schlechtesten Pfiff des Turniers schon gesehen.
Ja, also danke. Ich versuche ihn noch abzugeben, aber wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich da irgendeinen kleinen Titel noch für bekomme. Ein kleines Männchen oder irgendwie so.
Ja, vielleicht.
Eine Ehrenurkunde, wie früher bei den Bundesjugendspielen oder sowas.
Ja, irgendwie sowas. Wir haben uns schon einfallen lassen.
Die Teilnehmerurkunde. Sehr gut, freue ich
mich. Ja, Teilnehmerurkunde. Sehr gut. Benjamin Barth hat am Turnier teilgenommen.
Ja, genau. Er war dort. Ja.
Er war dort. Er bemühte sich stets. Ja, genau.
Alles klar. Cool. Benni, gute Zeit. Auf bald.
Dankeschön.
Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja. Jo, also das sind spannende Geschichten rund um unsere Referees.
Ja.
Gut, dann haben wir, denke ich mal, das Wesentliche unter Dach und Fach. Wir haben die Eindrücke gewonnen aus Oldenburg. Wir haben die Eindrücke gewonnen von Seiten der Schiedsrichter. Wir haben einen kleinen Überblick gegeben über die Viertelfinalspiele, über den Modus der Viertelfinalspiele.
Das haben wir noch nicht getan, denn wir haben sie sportlich noch nicht eingeordnet. Deswegen fetze ich jetzt durch mit dir, Körni.
Ja.
Das wird. Ich brauche jetzt einfach schnelle Takes von dir. Frankfurt-Ulm.
Ja.
Viertelfinale.
Ich glaube, spannender, als man das im Vorfeld glauben mag. Die Frankfurter natürlich jetzt ohne Momo Jones und ohne Leon Kratzer, obwohl ich bei Kratzer noch nicht 1000% sicher bin, ob er nicht doch noch spielt irgendwann. Wenn die kratzen, beißen, spucken, weiß ich nicht, ob für die Ulmer das so einfach wird. Ich glaube, dass Ulm sich durchsetzen wird, aber knapper als gedacht.
Okay. BG Göttingen, Alba Berlin.
Ja gut, da machen wir, glaube ich, nicht lang rum. Die Berliner werden beide Spiele sehr souverän gewinnen und ich denke, dass schon nach dem ersten Spiel klar sein wird, dass Göttingen gegen Alba da wenig auszurichten hat. Die Göttinger sind einfach bei allem Respekt unterbesetzt momentan.
Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Brose Bamberg gegen EWE Baskets Oldenburg.
Ja, vielleicht die knappste Geschichte, obwohl, nee, mir kommt da noch eins, also wahnsinnig schwer vorherzusagen. In so in einer normalen Playoff-Runde würde ich sagen, es geht über 5. In dem Fall würde ich sagen, in der Endabrechnung +2, +3 Punkte für die eine wie für die andere Mannschaft. Ich glaube, dass Bamberg ganz gut matchen kann mit Marei gegen Mahal Basic, muss ich sagen, mit Senkfelder gegen Buchs. Das kommt, das sind, glaube ich, die besten Matchups, die man gegen diese beiden starken Oldenburger bringen kann. Ich weiß nicht genau, ob ich denke, dass Bamberg etwas anders spielen wird als manche Teams vorher, die ja gegen Mahal Basic gar nicht gedoppelt haben, was ich teilweise auch nicht so richtig verstanden habe.
Da macht er, was er will.
Genau, und da muss man natürlich sehen, bei Oldenburg, inwieweit sie diese etwas anfällige Verteidigung von Jordan Crawford ausnutzen können, wie viel Bock haben die Bamberger da als Team zusammenzuspielen, ohne nur ständig 1-gegen-1 zu ballern. Also Pick-and-Roll-Geschichten mit Marei, mit Senkfelder, so wie sie das Spiel also, zuletzt angefangen haben.
Das
mega knapp, mega
aber
knapp.
Aber wer? Ein Tipp, Körni. Du bist der Wettexperte.
Bamberg.
Wow. Wow, okay. Ich muss an der Stelle sagen, ich hatte ja am Samstag ein kleines Spezial rausgehauen mit dem Birdie. Und da haben wir natürlich, das war ja mitten noch unter dem Eindruck dieses furchtbaren Bamberg-Spiels gegen Ludwigsburg. Und wenige Stunden später haben sie sich dann quasi gegen Frankfurt wieder aufgerichtet und auch das letzte Spiel gewonnen. Also ich werde null schlau aus Bamberg, aber ich widerspreche dir und sage, Oldenburg kommt weiter. Bisher stimme ich dir sonst zu. Letzte Partie, MHP Riesen Ludwigsburg gegen den FC Bayern München Basketball.
Oh ja, also das ist Wahnsinn. Die größte Überraschung des Turniers ist es festzustellen, dass die Bayern einfach nicht als... Die Bayern haben momentan kein so richtiges Konzept beziehungsweise keine saubere Rollenverteilung in der Mannschaft. Was da auf den 1 und 2 passiert mit Flaccadori, mit Akpinar, mit Loh, mit Bray, das ist alles ein ziemliches Kauderwelsch. Also Šiško müsste eigentlich viel mehr spielen, weil der so für mich der klassische Einser ist, der in diesem Wuselkram dann Struktur reinbringt. Individuell überhaupt gar keine Frage, sind die Bayern sicherlich mit Berlin das stärkste Team da in diesem Turnier. Lubu haben wir vor dem Turnier gesagt. Wenn Lubu ihren Basketball spielen können. Das heißt also, schnell, athletisch, verteidigt gut, sind sie super, super unangenehm.
Und wenn sie offensiv auch einen guten Tag haben, wie wir gestern gesehen haben, gegen Berlin, wenn Markus Knight mal einen Off-Day hat, natürlich Wimbush macht 30, und auch die anderen spielen eigentlich alle gut, weil sie ja im Prinzip, also gerade die Importpositionen, da kann ja jeder scoren gefühlt und explodieren. Wenn das der Fall ist und sie wirklich so eine balanced, wie sagt man, ausgeglichene Offensivleistung noch dazu bringen können, dann wird es wirklich tough. Also gegen jeden für jeden Gegner. Also
das, sie wirken auch als Team, also sie haben da scheinbar auch eine gute Teamchemie, sie haben so einen netten Pre-Game, so ein nettes Pre-Game-Ritual.
Sie haben das Moustache-Game wirklich on point mit Wobo und Hans Brase, also schaut's an beide, auch da, sie mischen auch damit beim bei den BBL Haircuts.
Also wird auch sicherlich, kann mir vorstellen, sehr, sehr eng. Die Bayern haben es immer wieder mal verstanden, in der Saison schon auch Spiele zu zeigen, wo sie super funktioniert haben. Das haben wir in der Euroleague gesehen. Es gab nicht viele davon, aber es gab sie. Es gab in der BBL welche davon. Die müssen halt tatsächlich ihre Querelen oder was immer das auch ist, was sie da gerade haben und was auf dem Spielfeld teilweise, nicht durchgehend, zutage kommt, einfach abstellen. Ich glaube nicht, dass es gegen Ludwigsburg ausreicht, nur über das individuelle Talent diese Serie zu gewinnen. Dafür ist Ludwigsburg zu schwierig zu spielen. Ne? Und natürlich da auch die Schiedsrichter unter besonderer Beobachtung, wie viel Physis wird zugelassen auf beiden Seiten. Wird sehr, sehr spannend. Also sicherlich auch eine unglaublich interessante Serie. Tipp: Bayern. Am Ende des Tages.
Tipp Bayern am Ende des Tages ist natürlich der naheliegendere. Es ist 51-49 Bayern, aber das kann kippen an jedem Game Day. Deshalb, ich weiß nicht. Also es wird super spannend zu sehen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir Blowouts sehen in dem Spiel. Aber es kann alles sein. Du weißt es einfach nicht. Bayern sind unberechenbar gerade. So wie die Bamberger unberechenbar sind gerade. Aber deswegen macht das Turnier auch richtig viel Spaß. Nicht?
Ja, auf jeden Fall sind das, also ich sag mal, Berlin-Göttingen müsste eigentlich eine klare Sache sein. Bei den anderen dreien sehe ich Nail-Biting-Potential.
Oh ja, wie man das auf Neudeutsch formuliert, lieber.
Absolut.
Lieber Michael. So, was machen wir jetzt?
Jetzt sind wir durch mit dem ganzen Quatsch hier. 1,5 Stunden, das muss reichen für die Abdis für diese Woche. Und dann schauen wir mal, wie weit wir in der nächsten Woche sind. Ich weiß gar nicht, was dann gespielt ist. Sind wir dann schon mit dem Halbfinale knapp durch, ne?
Ich weiß es gar nicht genau. Wir werden sehen. Nächste Woche, warte, das finde ich doch raus für dich. Weißt du denn, wo du das nächste Mal kommentierst?
Ja, das weiß ich. Ich werde morgen das Abendviertelfinale haben.
Morgen das Abendviertelfinale haben. Und wer spielt da?
Genau. Ja, das Nachmittagsviertelfinale das Spiel sein wird, was ich nicht haben werde. Also Frankfurt gegen Ulm.
Da kauft sich schon wieder nur Zeit zum Googeln.
Nein, dann mache ich abends Bayern gegen Ludwigsburg.
So schaut's aus. Das ist das Abendspiel. Und das erste Halbfinale findet schon am Montag statt. Genau. Montag um 20.15 Uhr. Und dann ist das zweite am Dienstag. Wow, wie machen wir das dann podcastmäßig? Machen wir da am Mittwoch was, aber da ist ja auch schon wieder eins. Erst am Donnerstag wäre spielfrei.
Vielleicht machen wir es Donnerstag und machen dann eine Finalvorschau.
Vielleicht lege ich.
Wir werden
oder
sehen.
Ich mache extra Schicht mit Birdie und dir dazwischen.
Du bist heiß. Das gefällt mir. Alles klar, das war's von dieser Stelle. Mail Abteilung Basketball at gmail.com. An Fragen, Kritiken, Anregungen natürlich dem Twitter-Kanal Abteilung BB
folgen. Und auch wichtig, @MichaKörner.
Und Alex_Thingsbull.
Mega.
Das ist alles so
wichtig. Ich bin. Also, ich glaube, du warst der Erste, der mich gefolgt bin 2009. @MichaKörner.
Mit dem Gefühl gehe ich jetzt aus dieser Sendung raus.
Und schickt bitte Vorschläge für Körner 3. Wir brauchen dringend mal wieder ein Körner 3. Immer wieder werde ich angesprochen drauf.
Aber ich brauche gute Vorschläge, die müssten von den Abdis kommen. Das ist eine interaktive Rubrik. Da sagt er jetzt nichts mehr.
Ich sag Paris, Athen.
We treat people here with complete respect. This is Germany.